Mit Thies. Mit Thies.
Ich bin auch mit einem Jeanne d'Arc-Helm gereist.
Ach, okay, schön.
Fürs Vorsprechen aber, ne? Das war auch sehr lustig. Für den Monolog.
Friederike Becht war zuletzt im Zweiteiler Brecht zu sehen. Sie war dabei in einer kleinen Rolle in Der Vorleser. Sie war Käthe Kruse oder Hannah Arendt und jetzt zu sehen im ARD-Weihnachtsmärchen Die drei Königskinder. Wir hören, wie sie sich mit 17 auf den Weg gemacht hat aus einem pfälzischen Dorf ins große Berlin und warum sie beim König der Löwen Blut geleckt hat. Hallo nach Dortmund.
Hallo.
So, in der stressigen Weihnachtszeit.
Ja, in der stressigen Weihnachtszeit.
Wie viel Stress machst du dir zu Weihnachten?
Tatsächlich habe ich noch zwei Geschenke offen, die ich noch zu besorgen habe.
Ja, aber für Kinder jetzt? Und
für die Kinder habe ich schon alles. Ja. Für die Erwachsenen tatsächlich ist es auch ein bisschen schwieriger, was zu finden.
Aber muss man doch eigentlich nicht. Also seitdem wir uns Erwachsenen nichts mehr schenken, ist es einfach nur entspannt.
Mhm. Ist auch eine gute Idee. Aber wir machen das auch so, dass wir nicht jedem Einzelnen was schenken, sondern wir wichteln. Und, und dann muss ich pro Familie ein Wichtelgeschenk machen.
Okay.
Und mein Mann, der soll natürlich auch nicht zu kurz kommen.
Ja, gut, natürlich, klar. Ja. Wenn du nichts Gutes findest, dann kann man immer noch Schrottwichteln machen. Kennst du Schrottwichteln?
Ich bin aber kein Fan davon.
Nein, da ist ja lauter Zeug, das man nicht gebrauchen kann. Außer mal die Parkscheibe, auf der Breaking Bad vorne drauf stand. Die fand ich noch ganz lustig. Eine Parkscheibe kann man immer gebrauchen.
Oder? Die hast du dann bekommen.
Ja.
Einmal habe ich das tatsächlich mal mitgemacht. Das war aber kein Schrott, man konnte es brauchen.
Was war's?
Ein Kochlöffel.
Kochlöffel kann man immer gebrauchen. Nicht, dass du schon 240 zu Hause hattest.
Ja, genau.
Ja, die Weihnachtszeit, auch die Zeit für Weihnachtsmärchen.
Ja.
Du bist in einem der beiden neuen ARD-Weihnachtsmärchen mit dabei, in den drei Königskindern.
Genau.
Du bist Marie, das einfache Bauermädchen, das sich ja der Königssohn ausgesucht hat. Ja, die Königinmutter fährt nicht so auf dich ab, lässt die Kinder verschwinden und Marie wird auch noch verzaubert. So, wofür behältst du diese Dreharbeiten in Erinnerung?
Für eine wunderschöne Begegnung mit dem Kollegen Florian Stetter, den ich einfach einen super Schauspieler finde.
Jawohl.
Und ich mochte auch sehr die Zusammenarbeit mit dem Regisseur Frank Steuer, der eine Biografie für jede Figur im Kopf hatte, die wirklich sehr interessant war.
Ja.
Und er wusste, finde ich, mehr als ich am Ende. das hat sehr viel Spaß gemacht, wie ernst er seine Figuren nimmt und wie emotional er auch bei der Arbeit war.
Ja. Also machen das nicht alle Regisseure? Oder
tatsächlich, es war mein erstes Märchen und ich hatte ein bisschen Angst, dass es zu leichtfüßig oder nebenher gemacht wird. Und das war gar nicht der Fall. Also es war eine intensive Auseinandersetzung dann doch, auch wenn es nur ein Märchen ist, in Anführungszeichen.
Woran hast du das denn gemerkt? Also diese Intensität der auch wirklich Auseinandersetzung, auch dieses ernsthafte Herangehen an ein Märchen?
Im Gespräch mit ihm schon. Also wir waren was essen und wie wir darüber geredet haben, das war, da hat man einfach gemerkt, der Mann ist einfach gut vorbereitet. Er hat sich viele, viele Gedanken gemacht und auch Dinge, die man jetzt vielleicht nicht direkt umsetzt oder die man nicht direkt sieht, aber das hat eine ganze Welt eröffnet.
Ja. Was hat er sich für dich denn ausgedacht, für deine Marie? Was war die Biografie?
Na, das Lustige war, dass da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, woher Marie die Eltern kennt, die meine Kinder dann aufziehen.
Mhm.
Dass die sich vielleicht doch kennen, weil sie ist ja auch ein Bauernmädchen. Und das fand ich interessant, einfach, dass er sucht nach der Beziehung, ob man das vielleicht mitspielen soll, dass man sich wiedererkennt und so. Was haben wir dann verworfen? Aber das fand ich schön, das fand ich so um ein paar Ecken gedacht.
Ist es aber auch manchmal tatsächlich zu viel, was sich so Schauspieler rundherum an Biografie, was auch nicht annähernd irgendwo gezeigt wird, so alles Mögliche ausdenken?
Ja, manches davon kann man ja gar nicht umsetzen oder manches davon ist auch gar nicht im Film Thema. Wie zum Beispiel bei meinem letzten Film, den ich gedreht habe, der heißt momentan noch Plötzlich so still. Den haben wir in Hamburg gedreht mit Hanno Koffler zusammen.
Ja.
Und wir saßen dann mal, als wir eine kleine Pause hatten, saßen wir zusammen und haben überlegt, wird es dieses Paar schaffen? Werden die diese Tragödie, die sie erlebt haben, überwinden? haben die eine Zukunft? Wie sieht die aus? Ja. Und er war ganz erschrocken, als ich dann meinte, oh, ich glaube nicht, ich glaube, es wird schwierig. Und er so, oh, du denkst wirklich, sie trennen sich. Okay, ja, du denkst das wirklich. Und dann haben wir überlegt und ich bin dann ein bisschen zurückgerudert und dachte, vielleicht werden die nächsten 2 Jahre einfach wahnsinnig schwierig und sie schaffen es. Sie wird wahrscheinlich erstmal zu der Freundin Charlotte ziehen und das Haus werden sie auf jeden Fall verkaufen, da wird sie auch nicht zurückkommen. Und er wird sich auch eine Wohnung suchen mit der Möglichkeit, dass ich einziehen kann. Und es geht um eine Familie, also ein Paar, das ein Kind verliert. Und das fand ich sehr schön. Das war wirklich sehr lustig auch. Aber ich meine, am Ende, das wird man im Film nicht unbedingt sehen, aber man wird es vielleicht spüren, was wir uns überlegt haben, was für eine Beziehung die haben miteinander. Du wirst vielleicht gewisse Dinge davon als Energie spüren. Also vielleicht auch im letzten Bild, wie die sich begegnen da auf dem Friedhof.
Okay. Es erinnert mich an eine Unterhaltung, die ich gestern erst hatte mit einem Freund und Kollegen. Wir sprachen über den Film Frankie und Johnny mit Al Pacino und Michelle Pfeiffer, die am Ende so zusammenkommen. Kennst du den? Am Ende sitzen sie zähneputzend am Fenster und gucken so auf die Häuserschlucht von Manhattan und er hat sie die ganze Zeit genervt. Sie kennen sich aus dem Imbiss, wo er der Koch ist und sie bedient und er stellt ihr im Ende her und will sie davon überzeugen, dass sie füreinander bestimmt sind. Es sind beides ja sehr einsame Seelen. Und am Ende sitzen sie dann beide so zähneputzend auf diesem Fensterbrett. Ein wunderschönes Schlussbild auch.
Total schön, ist alles offen, oder?
Ja, eben. Und der Kollege sagte zu mir, er fragte mich, weil es mein Lieblingsfilm ist, auch tatsächlich. Fragte mir, ja, die beiden werden doch aber glücklich, ne? Und dann habe ich nur gedacht, ich glaube nicht. Ich glaube, die verbringen 1-2 Tage miteinander und dann ist das aus. Und das kannst du nicht sagen! Das kann nicht sein! Das darfst du nicht sagen!
Ja, aber das ist ja auch das Schöne bei so einem Film, dass du das dir überlegen kannst, für dich selber auch ein Ende überlegen kannst, mit dem du jeweils individuell gut umgehen kannst.
Ja. Wobei manchmal auch die Regisseure es sich vielleicht einfach machen. Einfach, wir lassen das Ende mal offen. Ja, manchmal ist es ja dann doch.
Wenn du das dann spürst, dass das nicht überlegt ist, warum es offen bleibt, dann ist es nicht sehr gut.
Das stimmt, weil es ja auch echt schwer ist, manchmal die Fäden so zusammenzubringen. Da ist es leicht oder die Versuchung ist sicherlich immer da. Och, lass mal einfach mal offen, das ist ganz gut. Das nervt mich auch mal so an Kurzgeschichten. Die fangen mal irgendwo an und hören aber auch irgendwo auf. Ich finde das unglaublich unbefriedigend. Ich mag Kurzgeschichten nicht besonders gerne. Und du?
Verstehe. Ich mag Kurzgeschichten eigentlich ganz gerne, aber ich finde auch, dass es ganz viele gibt, die ein Ende haben, ein klares.
Okay, das ist dann natürlich gut. Aber ist nicht das Prinzip einer Kurzgeschichte auch, dass es kein Ende hat? Es beginnt irgendwo und hört aber auch irgendwo auf? Dachte ich.
Also, ist das so?
Ich dachte immer so, germanistisch gesehen. Weißt du, Friederike, germanistisch gesehen habe ich gedacht, das ist ja das Prinzip einer Kurzgeschichte.
Wenn das so ist, dann stimme ich dir natürlich zu. Ich weiß es
aber
nicht.
Aber vielleicht täusche ich mich ja auch.
Ich weiß nicht genau.
Tiere spielen auf jeden Fall eine große Rolle auch in diesem Film, die 3 Königskinder.
Ja.
Also deine Kinder verschwinden ja nicht, weil sie Missgeburten sind, wie in der eigentlichen Vorlage, sondern weil du angeblich 3 Hunde zur Welt gebracht hast. Ja, auch das ist eine schöne Idee, oder?
Ja, auch verrückt, ne?
Ja. Was hat der Drehbuchautor, was hat der Regisseur dazu erzählt? Wie kam sie darauf?
Das hat der Regisseur begründet, dass es etwas milder wohl sich gewünscht wurde.
Stimmt, als irgendwelche hässlichen Missgeburten an Weihnachten.
Ja, vor allem, ne, also Missgeburten, also Babys, das ist ja auch, ich weiß nicht, ob man das an Weihnachten jetzt oder auch für Kinder jetzt unbedingt. Ja. Man kann auch Welpen nehmen, kann man machen.
Ja,
kann man machen. Ja, ich glaube, um das ein bisschen abzumildern.
Gleich in deiner ersten Szene im Wald, da stehst du ja. Was ist das noch, ein Rehkitz oder was ist das?
Ja, ein Reh.
Ein Reh.
Das hieß auch natürlich Bambi.
Hieß es wirklich
Wunderbar.
So?
Wunderbar, ja, es hieß Bambi.
War das so ein Filmreh, so ein Filmstar, der schon in ganz vielen Filmen aufgetaucht ist?
Ich weiß nicht, wie viele Bambi schon hinter sich hatte, aber ich glaube, es war nicht sein erster Film. Das Ding ist, man muss ja manchmal ewig warten, bis die Technik soweit ist und so. Und dann haben wir davor auch noch eine andere Szene gespielt und da musste Bambi auch schon warten. Und Bambi hat sich den Magen da schon voll gefressen mit allem Möglichen. Was es selber finden konnte. Und was hat es noch bekommen? Banane hat es gerne gegessen. Und dann mussten wir, dann war es eigentlich schon satt. Und das war eigentlich der Trick, dass ich das Reh füttern sollte, damit es auch bei mir bleibt. Also, dass es sich von mir streicheln lässt.
Ja.
Und es war eigentlich, es hatte gar keine Lust mehr zu essen. Und das war ein bisschen anstrengend, dass das Rehkitz auch. Also, dass es nicht davonläuft, bevor es davonlaufen soll, nämlich wenn der Jäger kommt.
Mhm.
Ja, das war interessant. Das war, also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, natürlich mit dem.
Und wie habt ihr es gelöst, Bambi. Das Problem dann? Dass das eigentlich schon voll war?
Ich glaube, wir haben das beste Take dann genommen. Okay. Und wir haben die Besitzerin in einem Busch versteckt, sodass dass es nicht weggelaufen ist und dass es das ein bisschen mit ihm arbeiten konnte, sozusagen hinter den Kulissen sagen konnte, so jetzt laufen, jetzt.
Ach, herrlich.
Ja, oder auch erschrecken konnte, das war natürlich, ne, einmal die Hände zusammengeklatscht und ja,
und
so ging es dann.
Und Bambi hatte natürlich seinen eigenen Trailer, ne?
Ich weiß nicht genau. Bambi hatte auf jeden Fall, war ja mit Auto unterwegs.
Mhm. War das erste Mal, dass du mit Tieren gedreht hast?
Nein.
Es kann ja echt kompliziert sein, ne?
Das erste Mal mit einem Reh,
ja,
definitiv.
Okay.
Hunde hatte ich aber auch schon mal am Start. Okay.
Man warnt ja immer vor kleinen Kindern und vor Tieren. Hier hast du beides gehabt.
Ja, kleine Kinder übrigens war überhaupt gar kein Thema bei meinem letzten Film. Das hat so gut geklappt, das war fast gespenstisch. Man dachte, okay, das sind die neuen Stars.
Okay.
Ja, die machen alles so perfekt und so neu in jedem Moment und so richtig. Das war ganz toll. Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Ja.
Und mit den Tieren, ja, das hat eine Eigendynamik auf jeden Fall.
Natürlich.
Das hat mit Kindern, mit Babys auch eine Eigendynamik, klar. Ja. Auf die muss man sich dann einlassen, finde ich. Das muss man auch wissen. Dafür muss man auch ein bisschen extra Zeit einplanen. Ne? Auch das kann halt mal sein, dass das Baby dann schläft, wenn es eigentlich gerade dich anlächeln sollte. Da musst du abwarten.
Oh ja, stimmt. Ja. Da wundert man sich immer tatsächlich bei Babys. Ich habe erst gestern oder vorgestern wieder was gesehen und das Baby reagierte so schön und strahlte auch, als dann der Vater in Anführungszeichen in den Raum kam. Und da habe ich auch gedacht, oh mein Gott, wie kompliziert muss das sein, dieses Baby genau dahin zu bringen.
Oh. Ja, das ist ja das Gespenstische, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert war. Aber wir hatten einfach auch Glück, auch mit den Müttern Glück, dass die entspannt waren. Das macht, glaube ich, auch ganz viel aus, ne? Wie so die Grundsituation ist für das Kind.
Ja.
Und bei dem einen Baby hatte ich richtig das Gefühl, die wächst so hinein. Die mag das jetzt richtig, hier am Filmset zu sein.
Okay.
Das gefällt ihr.
Vielleicht die hellen Lichter sind so schön.
Ja, erstmal erschreckend tatsächlich. Das hatten wir schon bei allen, dass das erstmal zu viel war.
Yeah.
Und dann hat es immer funktioniert. Und auch bei dem Kleinen, wir hatten ein Baby von, ich weiß nicht, 2,5 Wochen. Das war auch Wahnsinn, wie das gespielt hat.
Okay. Wo war das?
Eben nicht gespielt.
Welcher Film war das?
Das war Alles plötzlich so still, der letzte Film.
Ach so, der noch gar nicht draußen ist.
Der noch nicht draußen ist.
Kino? Fernsehen?
Das ist Fernsehen.
Fernsehen.
Ja.
Mhm. Deine letzte Szene in Die drei Königskinder.
Ja.
Das ist ja eine Begegnung mit den drei Kindern. Ja, also da bist du ja überwältigt, du bist erschöpft, du bist ungläubig, die Tränen kommen. Anspruchsvolle Szene, auf jeden Fall. Wie bereitest du eine solche Szene vor?
Gut. Wenn du das lesen würdest, was ich mir manchmal so in mein Drehbuch reinschreibe, das kann man gar niemandem zeigen, finde ich manchmal.
Warum? Was steht drin?
Nein, das verrate ich nicht.
Du sollst es ja nicht zeigen, du sollst es ja nur sagen.
Aber es ist so verrückt, was man sich für Bilder schafft oder auch für Sätze manchmal aufschreibt oder was wichtig ist für mich, ist, ne, irgendwie der Wille oder, ne, die Atmosphären und was man vielleicht nicht, also ich meine, das ist ja verrückt, stell dir das vor, du wachst auf und kriegst mit, deine Kinder sind keine Hunde, die stehen hier vor dir, sind halb erwachsen und du hast deine Familie zurück. Ich meine, ich helfe mir da einfach mit konkreten Gedanken und Atmosphären auch zum Beispiel.
Also Gedanken aus deinem echten Leben, auch aus der Vergangenheit? Oder stellst du dir was mit deinen eigenen Kindern vor?
Mit meinen eigenen Kindern
nicht.
Weniger. Das schützt sich dann auch.
Ja.
Aber manchmal natürlich greift man auch auf etwas zurück. In dem Fall aber nicht, weil ich so eine Situation auch gar nicht erlebt habe.
Ja. Und deine eigenen Kinder darfst du dir auch gar nicht vorstellen. Dann hättest du einfach nur so ein Dauergrinsen im Gesicht. Und das bringt dir nun gar nichts für den Film.
Nee, nee, genau.
Aber wie lange, sag ich mal, konzentrierst du dich vor dieser Szene? Also bist du da schon auch so im Gespräch oder brauchst du einfach deine 10 Minuten, um sich so langsam reinzuarbeiten in genau diesen Moment, den du gleich vor der Kamera spielen musst?
Man ist schon in einer anderen Konzentration. Ne? Also bei so einer Szene ist man schon, das ist einen Tag vorher, zwei Tage vorher schon spürt man das, das kommt. Okay. Und man ist mit den anderen normal, du kannst ganz normal Hallo sagen, ganz normal mit denen reden, aber du hast eine Hauptkonzentration, das ist diese Szene zu schaffen. Das begleitet dich ab dem Moment, also auch schon wenn du das Set betrittst oder in die Maske kommst, so du manchmal zieht man sich auch ein bisschen zurück, um dann rauskommen zu können in dem Moment. Darum geht es ja dann auch, dass das dann wahrhaftig, so wahrhaftig wie möglich da ist, die Emotion, ohne dass du noch an irgendwas anderes denken musst oder das krampfhaft versuchst herzustellen. Ja. Und da muss man das auch ein bisschen schützen, so wie man auch jede Figur auf eine Art dann auch schützen muss bei einem stressigen Drehtag zum Beispiel. Oder dann kommt der Regen, mein Gott, dann bleibt trotzdem in einem gewissen, ja, in einer gewissen Energie und
Wie viel Technik ist denn dabei, sage ich mal, Technik, die du auch als Handwerk in 4 Jahren Schauspielschule zum Beispiel auch gelernt hast und die du dann in der Szene verwenden kannst? Überhaupt irgendwas?
Ja, das sind zum Beispiel auch diese Sätze. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Szene habe, wo ich jemanden bitte, mich nicht zu verlassen, dann stelle ich mir vor, es ist auch körperlich, dass man sich vorstellt, ich will vor dir auf die Knie fallen, um dich anzubeten, bei mir zu bleiben, weil ich dich brauche zum Beispiel. Das ist ein Satz, löst bei mir sofort irgendwie eine Emotion aus. Das ist zum Beispiel Handwerk.
Ja.
Das macht direkt was mit mir. Das nutze ich dann. Das ist Handwerk, finde ich. Oder es ist auch Handwerk, hilft es mir jetzt, Techno-Musik zu hören oder irgendwie Witze zu machen mit einem Kollege? Oder brauche ich jetzt gerade, will ich die Szene auch nicht probieren, um so echt wie möglich zu sein? Das ist wirklich von Szene zu Szene unterschiedlich, welche Hilfsmittel man dann so auffährt. Das ist aber alles Technik im Prinzip.
Und diese Sätze nutzen dann aber auch nicht ab mit der Zeit, wenn man sie mehrfach hervorruft? Oder inwiefern besteht die Gefahr?
Habe ich bisher noch nicht festgestellt, aber man kann sie auch abwandeln. Und sie sind auch nicht immer nötig. Also man macht sich viele Gedanken vorher, um es am Ende zu verwerfen oft. Oder man braucht es auch gar nicht mehr. Es ist dann auch einfach da. Man kann vertrauen. Der Körper ist so wahnsinnig klug. Das merke ich auch, dass der Körper so viel gespeichert hat und man denkt vielleicht, oh Gott, heute muss ich das und das spielen. Ich fühle mich überhaupt nicht danach. Naja, egal, dann ist es halt ganz anders, weil du willst ja auch im Moment sein. Und da, und dann kann man sich aber fast darauf verlassen, dass der Körper das schon macht.
Ja. Viele Kinder werden jetzt also diese 3 Königskinder sehen und werden noch ganz fasziniert sein, auch von dem Film an sich. Wenn du an dich selbst zurückdenkst, als du klein warst, als du jung warst, Jugendliche, welche Filme haben dich, sag ich mal, so zur Schauspielerei gebracht oder was hat dich dann auch wirklich fasziniert? Wie das ist, wenn man auf so eine Art und Weise eine Geschichte erzählt?
Das ist eigentlich lustig, das ist König der Löwen.
Der Zeichentrickfilm. Ah ja, gab es ja auch nur. Natürlich, damals gab es ja auch nur den. Ach, okay.
Der Zeichentrickfilm, das war mein erster Kinobesuch. Und ich war 8 oder 9.
Ja.
Und ich war so fasziniert, dass von diesem Raum auch, von der Energie, die sich da so Platz nimmt und
also die Zuschauer,
die zusammen lachen, die zusammen ruhig sind. Man folgt dieser Geschichte und ich war so gebannt, also von der Geschichte, aber auch von der Gemeinsamkeit, die da entsteht und diesem Wechselspiel zwischen dem Erzählenden, also dem, was da so erzählt wird, ob das jetzt Kino ist oder Bühne dann, und dem Konsumenten, der das annimmt, der dann mitgeht, der sich auch auf eine Art darauf einlässt. Ich meine, der guckt sich das an. Und das hat mich geprägt. Dann habe ich mir damals in mein Tagebuch einen Satz aufgeschrieben, ich will Schauspielerin werden.
Okay.
Habe dann aber ewig nichts mehr dazu gesagt, geschrieben, gedacht.
Ja. Yeah.
Und irgendwann habe ich es dann doch gemacht.
Auch in der Schule dann wahrscheinlich schon, oder?
In der Schule schon, genau.
Also da wusstest du auch noch, ich will Schauspielerin werden. Oder war das einfach
das
nur, ich mach
wieder
mal AG?
Das kam dann wieder.
Okay.
Nee, das war schon wie ein, ja, wie so ein fast ganz, so ein ganz unbewusster Wunsch, der da war, mhm, das zu machen oder dem nachzugehen.
Ach, und du hattest auch darstellendes Spiel, oder?
Darstellendes
als Fach.
Spiel.
Ey, sowas hätte ich mir sowas von gewünscht.
Ja, das ist wunderbar.
Darstellendes Spiel als Schulfach.
Ja.
Unglaublich toll.
Ja, das ist ganz toll. Das ist,
und es war eine normale Schule, oder?
Das war eine normale Schule, ja.
Ich finde das ein Megafach.
Ja, ist es auch.
Krass.
Ist es auch. Für mich war es enorm wichtig.
Ja. Wollen nicht alle darstellendes Spiel machen eigentlich so? Immer? Ist die,
nee,
ist die Klappe nicht Klasse
oh,
rappelvoll?
Überhaupt nicht. Nein, aus meiner Klasse ging da niemand heim.
Ah.
Ich war die Einzige, die mich da, okay, die sich das getraut hat oder die, mhm, da irgendwie Lust dazu hatte.
Mhm.
Ich war eigentlich auch sehr schüchtern und das war schon mutig von mir, dass ich dann da alleine hin bin. Und da habe ich richtig Blut geleckt und wollte immer mehr und mehr machen und habe dann Regiepraktikum gemacht beim Schawarusch-Theater bei uns in
Herxe.
In Herxe.
In Herxe. Herxheim.
Eine schöne Palz.
Eine schöne Palz.
Ja.
Genau, denn du bist ja aus der Palz.
Genau.
Ja.
Und ja, und dann immer weiter, immer mehr und mehr. Dann habe ich irgendwann die Michaela Sommer kennengelernt, die Schauspieler vorbereitet für die Schauspielschulen,
okay,
das soll man ja eigentlich nicht, das steht da ja immer.
Ist das so?
Ah. Ja, es steht da immer dabei.
Die wollen
da
dich
formen.
Da steht
aber auch, dass du eigentlich Abi haben solltest.
Und das hast du nicht gehabt, weil du abgebrochen hast, oder was? Oder
nee, ich hab,
real war genug?
Wobei es reicht auch wenn mit außerordentlichem Talent,
okay,
was natürlich schick ist.
Natürlich.
Nein, ich habe einfach Realschule gemacht und dann war mir war schon relativ bewusst, dass ich dann Schauspiel machen will.
Ja. Yeah. Und bist dann nach Berlin gegangen. Mit 17, was relativ früh ist. Mit 17 so in die große Stadt. Und in Berlin kann man ja sich schnell verlieren. Erstmal,
ja.
Wie waren deine ersten Tage in Berlin damals?
Überwältigend und viel zu viel.
Also ich stelle mir das ganz filmisch vor, wie du mit dem Koffer stehst. Wir sehen dich von hinten natürlich. Du hast deine Mütze auf dem Kopf und du hast den Koffer in der linken Hand.
Ja, ich bin auch mit einem Jeanne d'Arc-Helm gereist.
Ach, okay,
fürs Vorsprechen aber, ne? Das war auch sehr lustig. Für den Monolog.
Welcher Monolog war es?
Lebt wohl, ihr Wiesen, ihr geliebten Täler,
ja,
ihr traulich stillen, ich weiß nicht mehr genau, denn als der Monolog, wenn sie sich verabschiedet von ihrer alten Heimat,
ja,
und
aus was
aufbricht.
Ist
Schiller.
Aus Schiller.
Ja, Schiller war,
mhm,
das.
Ach, guck mal.
Ja, ja, und dann, das war auch ganz toll. Also das Vorsprechen an sich, die Reise dahin, das war ein Abenteuer.
Mhm.
Ich war damals auch unterwegs, mein damaliger Freund ist mitgekommen. Wir hatten, ja, dann eine schöne Wohnung. Wir waren an der Warschauer Straße, war das.
Ja.
Und über Freunde aus der Pfalz, fünf Ecken. Und
okay,
konnten dann da sein. Das war wunderschön. Und dieses Vorsprechen auch. Und es hat mir irgendwie gar keine Angst gemacht und so. Und als es dann klar war, so jetzt kommst du nach Berlin und zwar relativ schnell, geht das hier nämlich los, war so, okay, jetzt muss ich wohl, wirklich, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich hier ankommen, jetzt muss ich mir eine Wohnung suchen, jetzt ziehe ich aus, ich werde jetzt groß.
Okay, war das?
Und das war dann schon, also das erste Jahr in Berlin zu leben, das war schon, ja, das ist schon was anderes. Also ich meine, ich bin von einem kleinen Dorf weg.
Eben drum. Mhm.
Und da siehst du alles, was passiert. Und da bist du auch froh, wenn mal was passiert. Und in Berlin, also mein Filter, der war einfach zu offen. Also ich habe einfach so viel aufgenommen, dass ich gemerkt habe, okay, in der Stadt musst du manchmal auch ein bisschen Scheuklappen haben, um irgendwo anzukommen.
Weil das waren was für Bilder
zum
Beispiel?
Bleiben.
Also was waren
das
für?
Ein kleines Kind. Naja, also es ist ja auch, das war schon, als ich da dann studiert habe, ein bisschen länger, mhm, ein paar Monate schon da war, mhm, auf jeden Fall.
Also Schauspielstudium, Akademie der Künste dann?
Ja, mhm. Universität der Künste.
Mhm. Universität der Künste, richtig.
Und da lag ein Mann, ich kam nach Hause, es war spät, es ist ja auch immer wahnsinnig viel, was so ein Schauspielschüler an Unterricht hat, was wunderbar ist, aber mhm, bist halt den ganzen Tag da unterwegs und dann komme ich nach Hause und wusste, okay, der nächste Tag ist früh und ich muss noch viel vorbereiten und dann lag ein alter Mann zwischen zwei Autos mit einer Wunde am Kopf, nichts Großes, aber der war verwundet und lag, mhm, da und dann habe ich gesehen, okay, da sind schon zwei Leute oder einer, der ist so am Telefon, der ist da dran, hat eine kleine Rücksprache mit dem und dann ist man weitergelaufen. Und am nächsten Tag und ins Bett und am nächsten Tag wieder raus. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, ja, wie krass ist das eigentlich, dass man das so im Vorbeigehen sieht. Mhm. Und dann sieht er ja, okay, da hat es vielleicht einer in der Hand und geht weiter und macht so sein Ding. Also, und so das würde dir in meinem Dorf nicht passieren. Und da wäre irgendwie, also, und das ist dann halt, das ist halt Berlin. Das siehst du dann dauernd. Du siehst dauernd Dinge und musst trotzdem deinen Tag schaffen. Und ich finde, da darf man aber auch nicht abstumpfen, weil dann laufen wir alle Gefahr, gesellschaftlich kalt zu werden, finde ich.
Da war also das Pelzermädchen.
Ja.
In der großen Stadt Berlin. Du bist ja wirklich mitten in der Pfalz aufgewachsen. Wie schwer war es, sag ich, dein Pfälzer Dialekt loszuwerden? Das musstest du vermutlich ja auch für die Uni.
Ach, das war sehr lustig.
Okay.
Ja, das musste ich. Das hat auch ein bisschen gedauert. Das war mir am Anfang auch ehrlich gesagt egal, wie ich gesprochen habe. Ja. Und andere meinten, ja, das wird doch nie was. Du sprichst doch jetzt, du kannst doch so nicht vorsprechen gehen. Wie auch immer, ich war dann da und die haben mich auch genommen, trotz meines Dialektes, okay, den man vielleicht auch immer noch hören kann, leicht.
Nicht wirklich.
Gut.
Also du kannst richtig Pätisch sprechen.
Ich kann
oder so
richtig.
So, dass wir nichts verstehen,
ja,
ne?
Naja, ich weiß nicht, ob du mich da nicht mehr verstehst. Also, okay. Aber wir hatten ja Sprecherziehung und das nicht zu wenig, zum Glück, und auch mit guten Leuten, und ich habe einfach daran gearbeitet, und dann musste ich auch mal eine Zeit lang, wenn ich meine Mutter besucht habe, Hochdeutsch sprechen. Das war hart.
Mit der Mutter.
Das war wichtig. Ja, mit der Mutter, mit allen.
Total Entfremdung ist das ja eigentlich, oder?
Das war sehr seltsam für alle. aber dann merkt man auch, aha, so funktioniert der Dialekt. Und dann hörst du auch so ein bisschen besser hin und du merkst dann, das war ein gutes Training, das war hart.
Ja.
Aber gut. Und irgendwann habe ich es dann wohl gelernt. Also, ja.
Aber Herr, sprichst du mit deinen Kindern Pfälzisch?
Ich spreche mit meinen Kindern manchmal ein bisschen Pfälzisch. Aber die kommen auch ganz schnell ins Pfälzisch nahe, wenn wir daheim sind. Also, ich rede jetzt mal wieder Hochdeutsch.
Nein, das also, ist total schön.
Die, meine Kinder, die sind, die nehmen das ganz schnell auf, wenn wir bei meiner Mutter sind, zum Beispiel.
Stimmt, ja.
Ja, dann spreche ich auf jeden Fall Pfälzisch, aber zu Hause in Bochum dann doch eher wenig. Manche Wörter vielleicht.
In Bochum, wo du seit so vielen Jahren am Theater spielst. Oder?
Spielte,
aber ist tatsächlich gar nicht mehr aktuell.
Nein, nicht mehr aktuell. Also ich spiele noch als Gast.
Als Gast
gelegentlich.
Halt.
Mhm. Also das war, genau.
Aber du hast lange gespielt dort.
Ja.
Man wundert sich auch erstmal, wenn jemand, der als Schauspieler arbeitet, in Bochum wohnt und nicht von aus Bochum kommt. Das ist natürlich erstmal überraschend für viele. Ja. Die anderen Schauspieler, die wir so kennen, die wohnen natürlich immer in Hamburg oder Berlin oder München oder irgendwo auf dem Land. Bei dir ist aber wirklich Bochum. Warum?
Aber Armin Rode wohnt da auch.
Armin Rode wohnt da auch. Ja, ich sage ja nicht, dass da niemand wohnt. Also ich meine, der Herbert hat auch ein Lied drüber gesungen sogar.
Ja, der Herbert war da auch mal ein paar Jahre.
Ja, eben, selbst am Theater. Aber die Stadt, ist dir ans Herz gewachsen oder ist es einfach nur nützlich, da zu wohnen?
Die Stadt ist mit mir verwachsen.
Ja.
Und auch ans Herz gewachsen. Ich meine, ich habe dort einfach jetzt Familie.
Ja, klar.
Und ich lebe da eigentlich auch ganz gerne. Und ich finde, man ist ganz schnell überall, was natürlich nicht schlecht ist in dem Beruf. Und ich habe da überhaupt nichts dagegen, da zu sein, noch eine Zeit lang.
Was macht denn dein Bochum, sage ich jetzt mal so, was macht das so liebenswert? Was sind das für Ecken, was sind das für Menschen oder Situationen?
Ich habe heute Besuch gehabt von einer Freundin aus Hamburg, die jetzt gerade in Düsseldorf am Schauspielhaus spielt. Und die hat bei uns übernachtet und wir sind dann zusammen zum Zug, damit ich hierher kommen kann und sie nach Düsseldorf fährt. Und wir wurden, ich glaube, 4-mal einfach mal so angesprochen. Einer hat mit uns einen Witz gemacht, die andere wollte wissen, wie denn der Suppenkasper da über der Straße, wie das da schmeckt, ob ich da schon mal war und ob ich die Öffnungszeiten kenne. Und dann kam die Straßenbahn nicht, dann habe ich einfach mal ein paar Leute gefragt, ob sie mit uns zum Taxi fahren wollen, zum Hauptbahnhof. Es war sehr schön, dass man so einfach, du kommst, wenn du möchtest, eigentlich leicht ins Gespräch mit den Leuten.
Ja.
Und das mag ich. Und auch, dass es auch ein bisschen was Dörfliches hat, das bitte nicht falsch verstehen, das ist kein so, sondern dass man die Leute kennt, die so bei einem im Kiez wohnen und dass das nicht so eine große Fluktuation hat oder dass es auch die Leute dann da auch ein paar Jahre sind oder man nicht so schnell die Gesichter sich wechseln, ne? Ja. Wie vielleicht in anderen Städten das der Fall ist. Genauso die Läden, also nicht dauernd was Neues. Also das ist auch schön, so eine natürlich. Gewisse Beständigkeit auf eine Art.
In Bochum heißt es auch Kiez bei euch.
Ja, und ich kenne meine Pappenheimer da am Kiosk. Ich weiß, wer da so einkaufen geht. Das ist auch schön, man grüßt sich. Ich kenne den Obdachlosen, der da immer in der Nähe ist. Ja. So, das ist schön. Ich meine, das kann man bestimmt auch in Berlin haben, wenn man eine Weile wo an einem Flecken ist. Ganz bestimmt. Aber das macht für mich, das ist angenehm da.
Gibt es in dem Kiosk auch noch so Muscheln zum Lecken?
Oh, das weiß ich nicht.
Also, die ganzen Kindheitssüßigkeiten, die es gibt. So ein Kiosk verbindet man immer noch mit dem ganzen Dreck von damals.
Ja, also es gibt auf jeden Fall die Cola-Kracher, die sind am Start und alle möglichen Lakritz-Sachen auch. Und diese salzigen Sachen da, süß-salzigen.
Mm. Bochum, herrlich. Bochum, herrlich.
Ja. Eine Blume.
Eine Blume.
Wenn man richtig guckt. Also
Und wir haben immerhin schon mal richtig hingehört jetzt und können das nachvollziehen, warum du dich da auch wohlfühlst tatsächlich. Ne?
Ja.
Wenn wir noch über zwei, sage ich mal so, auch Filmrollen sprechen, die du gehabt hast, also eine kleine Rolle war der Vorleser, so ein Film, internationale Produktion. Was hat diese kleine Rolle für dich verändert?
Ach, das war auch sehr aufregend, weil das war mein erster Film.
Oh, der allererste Film.
Der allererste Film. Und dann gleich sowas. Oh Gott. Ich meine, Susanne Lothar und hier der Herr Habicht, wahnsinnig toller Schauspieler für mich auch. Mit denen durfte ich zusammen am Tisch sitzen und mit David Cross zwei Sätze wechseln, die dann am Ende leider rausgefallen sind.
Oh,
aber ich bin nicht die Einzige, es wurden viele Dinge gestrichen. Wir waren, glaube ich, eine Stunde wurde, glaube ich, eingekürzt in diesem Film.
Okay.
Ich war so vom Theater, weißt du, ich war so, ich glaube, ich habe noch gar nicht begriffen, was Kamera bedeutet. Ich wollte was spielen und ich war so nervös und ich war so, okay, ich sitze jetzt an dem Tisch und was soll ich machen, Suppe essen? War so, oh Gott, ja, okay. Und ich glaube, ich habe alles ein bisschen zu groß gemacht. Ich wollte so spielen, ich hatte so viel Energie und wusste nicht, wohin.
Ja, wie beim Theater halt, wo du musst ja groß machen für die letzte Reihe und so.
Ja, genau, und Susanne hat viel mit mir gelacht und ja, wir sind halt vom Theater und so. Das war, ich glaube, ich war auch ein bisschen unruhig. Und diese netten Leute aus Amerika waren dann halt, haben mich, glaube ich, versucht, ein bisschen einzuführen, das Ganze. Ein bisschen runterzuholen, glaube ich. Okay. Aber ich glaube, ich hatte eine andere. Das war, wie gesagt, das ist halt wirklich doch was anderes. Das Medium Film ist was anderes als die Theaterbühne, ist klar. Mhm.
Ja, klar.
Da reicht es manchmal einfach nur, irgendwas zu denken oder, ja, keine Ahnung, dich dem Geschmack der Suppe hinzugeben für das eine Bild. So, da musst du vielleicht gar nicht noch viel mehr machen. Oder du kannst denken, oh Gott, ist dieser Bruder wieder bescheuert.
Ja.
So, weißt du, oder warum sitzt der so nah? Oder dann reicht das auch, um die Beziehung zu zeigen. Da muss nicht noch mehr passieren.
Ja.
Und für mich war das ein großer Einstieg, also auch wenn die Rolle sehr klein war. Und ich habe, glaube ich, begriffen, dass das anders funktioniert da.
Okay. Und das Ergebnis, wie zufrieden warst du denn damit, als du es gesehen hast, nachher auf der Leinwand?
Also,
wie fandest du dich?
Mich, naja, es war ja wirklich wenig.
Ja, gut, aber immerhin.
Ich habe, genau, da war ich auch noch so eitel und da haben immer alle gesagt, oh, Frieda, du spielst im The Wither mit, wow, im Vorleser und so, hast du Kate Winslet kennengelernt? Nein, hast du, ja, aber boah, das ist doch super toll und bist du nicht, du musst doch so stolz sein. Ich war so fast schon beleidigt, dass man mir Komplimente gemacht hat für diesen Film, weil ich dachte, ich habe da ja nichts gespielt und das war mir fast unangenehm. Aber heute würde ich sagen, würde ich diese Komplimente alle annehmen und sagen, ja, es ist doch schön, trotzdem dabei gewesen zu sein.
Ach, wie toll.
Aber ja, also es war eine schöne Erfahrung und es kamen ja dann auch viele weitere, wie Westwind und so, wo ich dann auch wirklich mehr dieses eintauchen konnte in die Filmarbeit.
Mhm. Also das Jahr 2019 endet mit einem Weihnachtsmärchen. Für 2020 hast du, glaube ich, auch eine große Reise geplant, wieder in den Amazonas.
Ja, habe ich, genau.
Denn du bist ja Botschafterin auch vom Lateinamerika-Hilfswerk. Ja. Adveniat setzt dich dort für die Menschenrechte ein, also nicht dort, aber in der Welt natürlich auch, der Indianer dort am Amazonas. Mhm. Du warst in Ecuador jetzt auch schon, ich glaube letztes Jahr war das.
Genau.
Du hast da natürlich Menschen getroffen, du hast da Bilder gesehen, die dich auch beeindruckt haben. Nimm uns kurz nochmal einfach mit, was du da wirklich auch an konkreten Dingen auch erlebt hast, was Eindruck bei dir gemacht hat.
Mhm. Naja, erstmal kamen wir in der Hauptstadt an, Quito, und sind dann da rumgelaufen. Und was natürlich, es ist, also hinter dem Haus, in dem wir da gewohnt haben, waren halt runtergekommene Baracken, wo halt auch noch Leute gelebt haben und Favelas halt, also und Kinder, die in der Stadt, die 6 Jahre alt sind und deine Schuhe putzen. Und man sagt, na, das ist super, weil der putzt wenigstens Schuhe und macht sonst nichts anderes, um für seine Familie Geld mit zu verdienen.
Ja.
Also, und das sind einfach, also das kann man sich hier gar nicht so vorstellen, zum Glück. Aber man sieht auch, wie sehr diese Welt im Ungleichgewicht ist. Dann vor der Kirche alte Leute, die wie Tauben, wenn eine Nonne rauskam und irgendwie ein bisschen Geld geschenkt hat, sich wie Tauben da auf sie gestürzt haben. Das waren schon mal Bilder, wo ich dachte, wie ein kleines Kind eigentlich denkt, das kann doch nicht sein. Wieso ist denn diese Welt so im Ungleichgewicht?
Ja.
Das war, damit fängt es schon an und da waren wir noch gar nicht bei den Indigenen. Und dann sind wir weitergefahren an die Grenze von Peru, waren auf einem Boot unterwegs, was völlig überfüllt war. Und es war aber auch wunderschön, also da Gespräche gehabt und auch mit einem Kind gespielt. Und die Leute waren natürlich auch neugierig, was wir da machen. Ne?
Ja, klar. Was spielen die denn? Also so die Kinder?
Was sie spielen. Ja. Auch die hat mit ihrer Mama gespielt. Die irgendwie hat da an ihr rumgezoppelt. Und das war ein ganz kleines Kind. Und dann sind wir ausgestiegen, waren dann im Regenwald bei Daisy und Fernando. Mhm. Und bei denen durften wir übernachten. Und die versuchen ein alternatives Tourismusprogramm eigentlich anzubieten. Ein Konzept, wo man sehr nah mit der Natur lebt, kein Luxus und ganz, also wo man wirklich auch zusammen isst dann abends. Man kann dann zusammen durch den Regenwald gehen mit Fernando, der dir dann Sachen zeigt, einen riesigen alten Baum und sonstiges und mit dir aufs Wasser geht. Und
Also Bäume, wie wir sie bei uns nicht haben.
Nein, Bäume, also, wie wir sie bei uns nicht haben. Schmetterlinge, wie wir sie bei uns nicht haben. Ein riesiger blauer Schmetterling ist da rumgeflogen. Insekten, wie ich sie noch nie gesehen habe, die aber auch ganz seltsamerweise manchmal sehr, sehr viel da waren, dann wieder gar nicht. Also die Gesetze der Natur, die ich nicht kenne, aber die Leute dort so gut kennen. Und einmal hatte ich Bauchschmerzen und Fernando hat mir einfach ein Stückchen von irgendeinem Blatt abgerissen und meinte so, kau da drauf. Okay, ich kau da drauf. Und es ging mir direkt besser. Und das sind einfach, die Leute wissen so viel über die Natur und klar waren dann auch die Ölschiffe unterwegs, ne? Diese riesen Tanker, laute Dinger, die du die ganze Zeit hörst und LKWs rumschleppen, ne? Wo man denkt, hier dürften eigentlich gar keine Straßen sein, aber da sind Straßen. Die sind so lang und da sind so viele Häuser von Leuten, die aus anderen Nachbarländern dazugekommen sind, um Arbeit zu suchen. Menschen, die verzweifelt am Hungerstuch nagen und versuchen irgendwie bei diesen Ölleuten da mitzuarbeiten. Und man denkt, Wahnsinn, das ist doch jetzt hier nicht mehr Regenwald. Wo ist denn hier der Regenwald? Hier sind eine Riesenstraße, ein paar alte Blechdächer, so Häuser. Das ist doch nicht der Regenwald. Okay. So stelle ich mir den Regenwald nicht vor. Und der ist auch einfach schon, wir müssen aufpassen. Ich meine jetzt auch mit den ganzen Bränden und da bleibt nicht mehr viel übrig. Wir brauchen den Regenwald. Wir Menschen brauchen unsere Natur.
Das wissen auch, glaube ich, alle. Nur das ist, wissen nur alle. Nur ist wahnsinnig weit weg.
Ja, genau. Für wir haben einfach Menschen. Nur ein bisschen Angst ja. und denken, aber es ist trotzdem bequem, mit dem Auto zu fahren. Und natürlich, aber wir müssen was machen. Deutschland ja. kann sich nicht die Hände waschen und sagen, ja, wir sind aus vielem Fein raus und in anderen ja. Ländern dafür dann Kohle fördern. Also und auf, ja.
Aber dass das ein bisschen in unser Bewusstsein kommt, dazu trägst du bei.
Versuche ich.
Teile ja. der Kollekte gehen auch jetzt über Weihnachten in allen katholischen Gottesdiensten, ja, an Adveniat.
Ja.
Und eben für solche guten Dinge, die du eben auch unterstützt dort als Botschafterin.
Ja, genau.
Friederike Becht im Weihnachtsmärchen zu sehen jetzt. Die drei Königskinder am Mittwoch, das ist der erste Weihnachtstag, 13.55 Uhr. Viele Grüße und schöne Weihnachten nach Bochum.
Dankeschön, wünsche ich auch.